Chronischer Stress führt meist zu sehr deutlichen Veränderungen in deinem Schlaf. Das heißt, es kann sein, dass du entweder länger brauchst zum Einschlafen, dass du vielleicht nachts aufwachst oder dass du eben morgens immer früher aufwachst und schon glockenwach bist. Wir schauen uns heute an, warum das so ist, wie die Zusammenhänge sind und vor allem, was du dagegen machen kannst und wirklich dafür sorgen kannst, dass du wieder einen viel besseren Schlaf bekommst. So gut wie jeder chronisch gestresste Mensch kennt diesen Teufelskreis. Also das heißt, du hast schon Stress am Tag. Das bedeutet in der Regel, dass du in der Zeit dann auch schlechter schläfst. Und wenn du schlechter schläfst, hast du am nächsten Morgen weniger Energie, du bist gereizt und du bist einfach nochmal anfälliger für Stress. Wie du jetzt aus diesem Teufelskreis wieder rauskommst, wollen wir uns nochmal ganz genau in dieser Podcast-Episode anschauen. Zu meiner Zeit, als ich noch im chronischen Stress festgesteckt bin, war eigentlich mein bester Indikator, wie ist mein Schlaf. Also das heißt, je mehr Stress ich am Tag hatte, je höher die Belastung war und auch je höher das Gefühl der Überforderung war, desto direkter habe ich das im Schlaf gemerkt. Also das heißt, bei mir war einerseits das Einschlafen ein Thema und andererseits habe ich gemerkt, dass ich einfach morgen für morgen immer früher aufgewacht bin, war schon komplett wach, mein Kopf war schon voller Gedanken, voller Ideen und oft hatte ich noch was zum Schreiben neben dem Bett liegen, weil ich wirklich so viele Gedanken hatte und ich habe gemerkt, die sind irgendwie wichtig, also mein Unterbewusstsein hat an der Stelle immer noch nachts weitergemacht und morgens einfach schon komplett wieder diesen Arbeitsmodus sofort hochgefahren. Was da einfach passiert ist, ist, dass mein höheres Stresslevel dafür gesorgt hat, dass ich dauerhaft höhere Cortisolwerte hatte. Also das bedeutet, unser Langzeitstresshormon, das eben wirklich dann dauerhaft auch ansteigt, wenn wir im chronischen Stress sind. Jetzt ist Cortisol grundsätzlich ja gar nicht schlecht, ja. Das heißt, es übernimmt natürlich auch wichtige Regulationsmechanismen in unserem Körper. Also es ist eben genau dafür da, diesen Nacht-Tag-Rhythmus auch zu steuern. Also auch zu steuern, okay, wann fährt eigentlich der Körper runter und wann fährt er eben auch wieder hoch. Ja, also das heißt, beim Aufwachen ist das eben ganz, ganz wichtig und das sehen wir eben auch in solchen längeren Studien, dass morgens so eine Stunde vor dem Aufwachen dann wirklich das Cortisol auch ansteigt. Also das bedeutet, es ist wirklich dann das Hormon, das uns morgens eben auch aufwachen lässt. Und damit ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wenn wir jetzt über chronischen Stress diese Cortisol-Level verändern, dass damit natürlich auch unser Schlaf verändert wird. Und wenn du im chronischen Stress feststeckst, dann ist das wahrscheinlich schon so ein Henne-Ei-Problem. Also du weißt gar nicht mehr, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Also dein Stress oder der schlechte Schlaf. Du bist wahrscheinlich an der Stelle in einem Teufelskreis drin, dass du merkst, okay, du bist gestresster, dadurch schläfst du schlechter und dein Schlaf ist schlechter. Dadurch verstärkt sich dein Stressempfinden und dadurch sinkt dein Energielevel eben auch immer weiter. Warum das zu einem Teufelskreis wird, sehen wir eben vor allem daran, dass Schlaf eigentlich natürlicherweise unseren Cortisol-Level eben auch weiter sinken lässt. Ja, außer jetzt vielleicht in den REM-Phasen, wo wir eben auch wieder über die Traumverarbeitung nochmal etwas höhere Werte sehen. Ansonsten in den anderen Schlafphasen sinkt tatsächlich das Cortisol-Level. Das bedeutet, wenn du also einen guten Schlaf hast, der einerseits lange genug ist und wo die Schlafqualität auch passt, dann würde über deine Schlafzeit dein Cortisol-Level eben weiter sinken. So, jetzt hast du aber einen höheren Cortisolwert durch deinen chronischen Stress. Das bedeutet, dein Schlaf wird an der Stelle schlechter und es bedeutet, dieser natürliche Regelmechanismus, dass dein Cortisol-Level im Schlaf eben normalerweise weiter sinken würde, kann nicht mehr richtig funktionieren. Und an der Stelle sind wir dann wirklich in einem Teufelskreis drin. Interessant dabei ist auch, dass man in der Schlafforschung sieht, dass seit 1910 bis heute die Schlafdauer tatsächlich immer weiter gesunken ist. Also während es 1910 noch durchschnittlich 9 Stunden Schlaf waren, sind wir heute mittlerweile bei nur noch 7,5 Stunden. Und die Tendenz ist da wirklich auch weiter sinkend. Woran das liegt, kann man jetzt eben mutmaßen, ob tatsächlich einfach das Stresslevel weiter gesunken ist. Aber wir sehen hier an der Stelle wirklich auch, dass ein ganz klarer Trend da ist und sicherlich auch die immer höheren Stresslevel, was wir in den Umfragen sehen, dass die Menschen auch sagen, ja, ich fühle mich tatsächlich zunehmend unter Druck, ich spüre immer mehr diese Überforderung, scheint eben zumindest auch hier mit der Schlafdauer zu korrelieren. Wir haben ja in den vergangenen Podcast-Episoden auch schon drauf geschaut und wir werden auch in zukünftigen Episoden auch das nochmal weiter in den Blick nehmen, wie du überhaupt Stress an der Wurzel angehen kannst. Also was kannst du wirklich tun, damit dein Stresslevel über den Tag eben gar nicht so sehr ansteigt und damit soll eben auch automatisch dein Schlaf wieder besser werden. Da geht es natürlich auch viel um die Frage, wie interpretierst du deine Situation im Alltag, was löst eigentlich in dir diesen Druck auf und eben auch, wie gut bist du darin, deine eigenen Bedürfnisse zu leben und eben auch diese Grenzen zu setzen. In der heutigen Episode wollen wir aber nochmal drauf schauen, wie kannst du deine Schlafbiologie und eben auch die Faktoren, die du beeinflussen kannst, an der Stelle nochmal justieren, damit deine Schlafdauer und deine Schlafqualität eben entsprechend gesteigert werden. Und damit steigen wir direkt ein in die neuen Faktoren, in die neuen Möglichkeiten, was du noch tun kannst, um deinen Schlaf wieder zu verbessern. Das erste, glaube ich, ist auch schon das Wichtigste. Das heißt, es geht darum, dass Schlaf für dich zur Priorität wird. Ich erlebe sehr viele Menschen, die haben den Eindruck, Schlaf ist eher lästig. Ja, sie wollen eigentlich noch bis spät abends was erleben, sie wollen noch Filme schauen und ja, morgens wollen sie eigentlich gar nicht so richtig aus dem Bett, aber der Wecker klingelt und der Tag startet schon wieder. Das heißt, bei diesen Menschen hat Schlaf überhaupt nicht die richtige Priorität. Ja, man versucht eher den Schlaf sehr gering zu halten und das quasi so nebensächlich zu machen oder vielleicht zu sagen, ja, den Schlaf, den hole ich am Wochenende nach. Das heißt, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt ist, wenn du deinen Schlaf verbessern möchtest, wenn du darüber dein chronisches Stresslevel reduzieren möchtest, dann sollte Schlaf für dich zur Priorität werden. Also das bedeutet ganz einfach, du solltest dir wirklich vornehmen, dass du jetzt vielleicht mal für eine experimentelle Dauer von einer Woche oder zwei Wochen, dass hier Schlaf für dich wirklich zur Priorität wird. Und du für dich sagst, ich möchte jetzt schauen, dass ich auf, sagen wir, 8 Stunden oder 8,5 Stunden guten Schlaf komme. Und ich organisiere auch meinen Tag so, dass das einfach von der Dauer her auch möglich ist und reinpasst. Das geht also auch direkt über in den Tipp Nummer 2. Versuche, deine Schlafzeiten so konstant wie möglich zu gestalten. Also das bedeutet, wenn du sehr wechselnde Schlafzeiten hast, also zum Beispiel auch so einen Rhythmus, wo du unter der Woche zu einer eher früheren Zeit ins Bett gehst, dafür aber auch früher aufstehst und am Wochenende sich das Ganze nach hinten verschiebt, dann wird dein Organismus Schwierigkeiten haben, am Montag und einfach bei Wochenbeginn das Ganze eben wieder zurück zu justieren. Das heißt, dein Körper weiß gar nicht so richtig, wann ist jetzt eigentlich die Schlafzeit und ist immer in so einem Mini-Jetlag drin. Das heißt, je konstanter du mit deinen Schlafzeiten bist, desto besser wird dein Schlaf auch werden. Desto einfacher kannst du einschlafen und desto erholsamer wird dein Schlaf auch sein. Der dritte Tipp wird den meisten möglicherweise nicht ganz leicht fallen. Da geht es darum, deine letzte Mahlzeit mit einem möglichst langen Abstand vor dem Schlafengehen zu dir zu nehmen. Also soll einfach heißen, wenn du jetzt, sagen wir mal, um 9 Uhr zu Abend isst und gehst dann vielleicht um 11 ins Bett, dann hattest du eben nur 2 Stunden Zeit zwischen der letzten Mahlzeit und dem Zu-Bett-Gehen. Dein Körper kann viel besser zur Ruhe kommen, wenn du deine letzte Mahlzeit möglichst früh einnimmst. Also vielleicht hast du auch schon mal damit experimentiert, intermittierendes Fasten zu machen. Da ist ja auch die Idee, dass du deine Mahlzeit zum Beispiel auf ein Zeitfenster von 8 Stunden einschränkst und dann 16 Stunden lang nichts isst. Damit ist das Ganze natürlich super kombinierbar. Also würde bedeuten, du kannst zum Beispiel für dich definieren, okay, um 17 Uhr ist mein Abendessen und dann beginnt eben mein Fastenzeitfenster. Dann hast du schon eine relativ lange Dauer, bis du eben schlafen gehst und dein Körper, dein ganzes System kann eben schon viel besser zur Ruhe kommen und du wirst merken, dass es deine Schlafqualität sehr deutlich beeinflusst. Also das ist was, wo du wirklich mal mit experimentieren solltest. Für viele Menschen ist zwar so die Umstellung nicht ganz einfach, gerade wenn das vielleicht so ein Ritual ist, vielleicht mit Freunden oder Familie einfach spät zu Abend zu essen. Suche mal für dich nach Möglichkeiten, das auch wieder über so eine experimentelle Dauer von vielleicht einer Woche tatsächlich mal zu verschieben. Schau mal, wie früh kannst du deine letzte Mahlzeit zu dir nehmen und beginne vielleicht mal damit, das Stück für Stück zu justieren. Also vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde nach vorne zu verschieben und dann auszuprobieren, wie weit kannst du damit gehen und wie fühlt sich das Ganze für dich an. Für den vierten Tipp hole ich nochmal ein bisschen weiter aus. Wie stellt sich denn eigentlich normalerweise unser Tag-Nacht-Rhythmus biologisch ein? Also wenn wir da an unsere Jäger- und Sammlervorfahren denken, dann haben die normalerweise viel Zeit draußen verbracht, und sie hatten vor allem keine künstlichen Lichtquellen. Also das heißt, wenn sie sich abends in der Höhle noch ein Feuer gemacht haben, dann war das eben eine andere Lichtqualität, als wir heute eben mit Lichtern, mit Scheinwerfern und vielleicht noch mit Bildschirmen und einem Handy-Display hatten. Also soll heißen, das Lichtspektrum in der Natur, gerade nach Sonnenuntergang, war ein komplett anderes, als wir heute zur Verfügung haben. Also das bedeutet, wenn die Sonne scheint, wenn der Himmel blau ist und selbst wenn er auch mit Wolken bedeckt ist, tagsüber ist ein höherer Blaulichtanteil im Licht vorhanden, als das eben natürlicherweise nach Sonnenuntergang der Fall ist. Das bedeutet, also auch ein Feuer hat sehr, sehr geringe Blaulichtanteile und damit hat sich über Rezeptoren in den Augen unser Biorhythmus natürlicherweise eingestellt. Ja, damit war also schnell klar, wenn die Sonne untergegangen ist, wenn die blauen Anteile im Licht geringer wurden, dann hat sich eben auch hormonell unser Körper darauf eingestellt, jetzt schlafen zu können. Wir haben diesen Mechanismus leider ausgetrickst. Also spätestens seit der Glühbirne sind wir in der Lage, hohe Blaulichtanteile auch bis spät abends in unseren Räumen zu haben. Ja, das heißt, wenn du nicht zu Hause tatsächlich eher auf natürliches Licht durch Kerzen setzt oder vielleicht schon nach Möglichkeiten gesucht hast, wie du Lichtquellen hast mit einem geringeren Blaulichtanteil, dann bedeutet das, dass du durch künstliches Licht auch künstlich lange wach gehalten wirst. Das heißt, es ist völlig natürlich, dass wenn du eben dich in Räumen aufhältst, wenn du Licht eingeschaltet hast, vielleicht noch einen Film schaust, vielleicht noch auf einen Laptop-Bildschirm schaust oder auf dein Handy, dann wird eben über die Rezeptoren in den Augen weiter signalisiert, es ist immer noch Tag und damit ist es schwieriger, wenn du eben kurz vor dem Schlafengehen erst künstliche Lichtquellen ausschaltest, dann eben auch einschlafen zu können. Jetzt kannst du natürlich zu Hause eben darauf achten, dass du dann nur noch mit Kerzenlicht dann abends unterwegs bist, also wirklich diese künstlichen Lichtquellen vermeidest oder du gehst vielleicht den Weg über so eine Brille. Das ist also eine Blaulichtfilterbrille, die einfach den Effekt hat, dass sie natürlich deine Wahrnehmung vom Licht deutlich wärmer gestaltet und tatsächlich auch diese blauen Anteile aus dem Licht weitgehend rausfiltert. Also da gibt es auch verschiedene Filterstufen, aber du hast damit eben eine schöne Möglichkeit, trotzdem nicht so auf die normalen Lichtquellen zu verzichten und trotzdem eben diese stimulierenden blauen Frequenzen aus dem Licht eben rauszufiltern. Und natürlich sieht es halt auch einfach extrem cool aus. Oder auch nicht. Der fünfte Tipp scheint da bestimmt schon wieder etwas offensichtlicher. Und das ist, dass du nach 14 Uhr kein Koffein mehr trinken solltest. Ich denke, das ist vollkommen klar. Wenn dich Koffein tagsüber stimuliert und dich eher auch wach hält, dich vielleicht auch besser konzentrieren lässt, dann ist vollkommen klar, vor dem Schlafengehen macht es keinen Sinn, noch Koffein zu trinken. Und hier ist es aber so, dass Koffein tatsächlich eine sehr lange Abbauzeit auch hat. Das heißt, wenn du wirklich sagst, okay, Schlaf hat bei mir Priorität, dann solltest du versuchen, nach 14 Uhr kein Koffein mehr zu trinken. Oder eben hier auch, wie dann auch beim Essen, zumindest versuchen, dir mal eine Grenze zu definieren und die immer weiter nach vorne zu schieben. Dass du also mal schaust, wie spät kannst du persönlich überhaupt noch Kaffee trinken oder koffeinhaltigen Tee, um wirklich auch gut einschlafen zu können. Und da darfst du einfach mal experimentieren. Wo ist für dich so eine Grenze, wo du sagst, okay, da funktioniert es noch. Und dann ist tatsächlich auch die Frage, wie spät trinkst du überhaupt noch Wasser? Also Ziel sollte natürlich auch sein, dass du einfach komplett durchschlafen kannst, ohne dass du eben nochmal aufs Klo musst. Und da spielt natürlich auch deine Flüssigkeitsaufnahme eine essentielle Rolle. Also schau auch hier mal für dich, wie spät du überhaupt noch Wasser oder eben Flüssigkeiten trinken kannst. Es macht auch total Sinn, grundsätzlich sowieso auf Alkohol zu verzichten, aber insbesondere, wenn du deine Schlafqualität verbessern möchtest. Für viele ist noch so die Wahrnehmung, ja, aber wenn ich so ein Glas Rotwein abends trinke, dann habe ich einen besseren Schlaf. Wir wissen heute, dass einfach der Abbau von Alkohol deinen Schlaf in seiner Qualität reduzieren wird. Das heißt, grundsätzlich ist natürlich Alkohol nicht förderlich für dich und gerade wenn es um den Schlaf geht, macht es nochmal extrem Sinn, wirklich darauf zu achten, dass alle Alkohol abgebaut ist. Also wenn du eben ein Glas Wein trinken möchtest am Abend, dass du das eben so früh machst, dass der Alkohol abgebaut ist, bevor du ins Bett gehst. Tipp Nummer 6. Schau, dass du über den Tag hinweg dich zumindest mal für eine halbe Stunde gut bewegst. Es kann natürlich passieren, dass wir so einen beschäftigten Alltag haben, dass wir abends feststellen, oh, ich habe eigentlich noch gar keinen Sport gemacht oder ich war auch nicht mal in irgendeiner Form noch spazieren oder habe mich auf natürliche Art und Weise bewegt. Das ist tatsächlich auch ein Einflussfaktor auf deinen Schlaf. Also achte darauf, dass du zumindest eine Sporteinheit oder eine selbst geringe oder moderate Aktivität über zum Beispiel Spazierengehen oder Fahrradfahren hast. Also wenn du dich gar nicht bewegst, hat das mit Sicherheit keinen guten Einfluss auf deinen Schlaf. Und wenn du schaust, dass du dich zumindest nochmal forderst für eine halbe Stunde am Tag, dann wirst du merken, dass damit eben auch dein Einschlafen leichter wird und du eben auch erholter aufwachst. Was hier zum Beispiel auch extrem hilfreich ist, wenn du die Möglichkeit hast, morgens nach Sonnenaufgang auch schon rauszugehen und schon mal natürliches Licht in die Augen zu lassen. Also auch hier wissen wir, dass eben wieder über diese Blaulichtanteile, über die Rezeptoren in den Augen, dann auch schon mal dein System eben auf wach geschaltet wird. Und wenn du das kombinieren kannst mit einer Bewegungseinheit, einfach mal spazieren zu gehen oder vielleicht laufen zu gehen, möglichst in der Früh nach Sonnenaufgang, dann schlägst du damit eben schon zwei Fliegen mit einer Klappe. Der 7. Tipp dürfte einigen Menschen auch wieder schwerfallen. Da geht es darum, dass du mal für dich darauf achtest, soziale Medien, Handynutzung, Laptopnutzung, Tabletnutzung am Abend wirklich einschränkst. Also dass du für dich schaust, definiere ich mir wieder ein Zeitfenster, dass ich zum Beispiel sage, okay, 2 Stunden vor dem Schlafengehen schalte ich die Geräte in den Flugmodus und sorge damit eben dafür, dass nicht mein Gehirn weiter stimuliert wird. Also bestimmt hast du auch schon mal davon gehört, dass eben auch durch das Scrollen, durch Social Media, du immer wieder Dopaminreize bekommst. Ja, das ist natürlich eine Art Suchtverhalten und für viele scheint es schwierig zu sein, auch am Abend dieses Verhalten dann abzulegen. Und da darfst du auf jeden Fall mal mit experimentieren, dir wirklich auch neue Grenzen zu setzen. Wann schalte ich das Handy aus? Wann lege ich es weg, dass ich meinen Wecker einfach schon gestellt habe? Dann schalte ich es in Flugmodus, lege es auf die Seite und weiß, ich muss nichts mehr checken, ich muss nicht mehr reinschauen, dass du da für dich wirklich so ein Digital Detox am Abend eben einbaust. Die 8. Möglichkeit, deinen Schlaf zu beeinflussen, ist deine direkte Schlafumgebung. Das heißt, du solltest mal für dich schauen, was ist für mich die ideale Temperatur? Wie kann ich meinen Raum noch weiter abdunkeln? Und wie kann ich auch dafür sorgen, dass es möglichst still ist? Natürlich gibt es so einige Faktoren, wo du vielleicht sagst, okay, da kann ich nicht so richtig Einfluss nehmen. Also je nachdem, auch mit Partner oder Partnerin, muss man natürlich einen Kompromiss finden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir besser schlafen, wenn die Raumtemperatur im Schlafzimmer etwas geringer ist, als das, was wir normalerweise so als angenehm über den Tag empfinden. Also hier bestimmt 3-4 Grad niedriger ist eben auch förderlich für den Schlaf. Bei der Helligkeit kommt wieder das gleiche Thema rein. Also wenn es komplett dunkel ist, wenn du es schaffst, dir auch Vorhänge zu besorgen, die komplett abdunkeln oder du einfach für dich eine Schlafmaske nutzt, dann wirst du feststellen, dass du dadurch auch einen viel besseren Schlaf hast und du eben wirklich auch morgens, wenn es vielleicht schon hell wird, deinen Schlaf noch etwas weiter verlängern kannst. Also gerade im Sommer, wenn es früh hell ist, kann es nochmal Sinn machen, wirklich auch in der Zeit zu schauen, wie kannst du den Raum möglichst lange wirklich gut dunkel halten. Und da versteht sich es auch von selbst. Also alles, was du noch an Lichtern hast, an LEDs, vielleicht irgendwelche Geräte, die laden, all das möchtest du nicht im Schlafzimmer haben. Ja, und auch bei der Lautstärke natürlich, je stiller ein Gebäude ist, je stiller ein Raum ist, desto besser kannst du da eben auch schlafen. Also möglicherweise nur bedingt beeinflussbar. Ansonsten kannst du natürlich mal damit experimentieren, wie für dich eben Oropax zum Schlafen auch funktionieren kann. Und der letzte Tipp schließt an der Stelle nochmal an die letzte Podcast-Episode an. Da war ja eine Einschlafmeditation aufgenommen. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, um deine Gedanken zur Ruhe zu bringen und für dich auch ein schönes Ritual zu schaffen. Also, dass du für dich vielleicht auch so eine Routine etablierst, wie du deinen Schlaf eben einleitest. Ja, zum Beispiel eben nicht bis zur letzten Minute das Handy in der Hand zu haben, sondern dass du ab einem gewissen Punkt einfach für dich sagst, okay, mein Schlaf hat Priorität und ich werde jetzt dafür sorgen, dass ich die bestmöglichen Voraussetzungen habe. Und da kann eben eine Einschlafmeditation auch sehr, sehr gut funktionieren, dass dein Körper schon weiß, okay, jetzt geht es darum runterzufahren, deine Gedanken kommen zur Ruhe, du hast vielleicht eine beruhigende Stimme dabei, eine beruhigende Musik und dann eben eine gute Möglichkeit, darüber deine Gedanken zu lenken, zur Ruhe zu bringen und wirklich über so ein Ritual dann auch gut einzuschlafen. So wie bei allen Veränderungen im Verhalten empfehle ich dir auch hier wirklich mal in kleinen Schritten zu starten. Also vielleicht war jetzt die Liste für dich erstmal erschlagend zu sehen, okay, ich könnte so viele Dinge verändern und ausprobieren. Vielleicht hast du aber an einer Stelle gesagt, okay, das könnte ich doch mal umsetzen. Das könnte bei mir einen positiven Einfluss haben. Und dann empfehle ich dir an der Stelle einfach, pick dir dieses Thema raus. Nimm vielleicht einen Tipp mit und versuche es in kleinen Schritten zu etablieren. Also nicht, dass du dir jetzt vornimmst, okay, ich esse jetzt um 5 Uhr zu Abend und dann knurrt um 20, 21 Uhr der Magen und du bist vielleicht frustriert. Geh in kleinen Schritten vor. Versuche für dich einzelne Dinge zu justieren. Mach Schlaf für dich zur Priorität und dann beobachte mal genau, welche Einflüsse die einzelnen Veränderungen haben. Lass mich auch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob die einzelnen Tipps für dich funktioniert haben, was du schon ausprobiert hast und was dir vielleicht an der Stelle am besten weitergeholfen hat. In der nächsten Episode wollen wir nochmal drauf schauen, welchen Einfluss Selbstfürsorge für dein Wohlbefinden, aber eben auch für dein Stresslevel hat. Selbstfürsorge ist in der Regel immer ein Thema, wenn ich Menschen begleite, aus chronischem Stress rauszukommen. Und da werden wir eben nächstes Mal genauer reinschauen, welche Möglichkeiten du hast und wie du auch für dich Selbstfürsorge kultivieren kannst.